Mikroperspektive, der Poetry Slam Talk auf Max Neo mit Yannick und Rahel.
Willkommen bei Mikroperspektive, dem Podcast hier auf Max Neo. Wir sind Rahel
und Yannick
und wir treten beide seit 9 Jahren bei Poetry Slams und anderen Literaturveranstaltungen auf.
Und in unserer Sendung sprechen wir alle 2 Monate mit einem Gast über alles rund ums Thema Schreiben und Poetry Slam. Und unser heutiger Gast ist Thomas Schmidt. Er ist Lehrer für Deutsch und Französisch an einem Gymnasium in Nürnberg und einer der dienstältesten Poetry Slammer Frankens. Du trittst seit 2011 mit selbstgeschriebenen Texten auf. Seit 2013 bist du festes Ensemblemitglied in der Lesebühne Das Lesen der Anderen und 2016 wurdest du im ausverkauften Nürnberger Opernhaus Fränkischer Meister im Poetry Slam. Willkommen, Thomas Schmidt.
Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein.
Haben wir irgendwas vergessen?
Ich habe 1976 den 2. Preis gemacht beim Jugendkreuzworträtsel der Medizini, aber ansonsten gibt es nichts Wichtiges zu berichten.
Okay, gut.
Da war die Poetry Slam Karriere eigentlich schon vorgeplant.
Also ja, das war da nicht mehr zu verhindern. Eigentlich wollte ich Rätselfuchs werden, aber das hat sich dann verändert.
Ja, guter Plan B, aber...
Wie kommt es eigentlich, dass so viele Deutschlehrkräfte entweder Poetry Slam machen oder Fans von Poetry Slam sind? Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Geht dir das auch so?
Ja, würde ich schon auch sagen. Ich glaube, weil es ein cooles Format ist, das wäre die erste Antwort. Und weil es ein cooles Format ist, steht es jetzt in jedem 2. Schulbuch. Schreibe doch einen Poetry Slam, also in Anführungszeichen, so steht es dann wirklich drin. Was da wieder dazu führt, dass die Menschen das als weniger cool erachten, sobald es im Schulbuch steht. Ja, aber ich glaube, es liegt daran, dass so viel Lehrer auftreten ist. Vielleicht, keine Ahnung, ich hoffe, ich sage nichts Falsches und mein Kultusministerium mahnt mich dann ab, aber vielleicht liegt es daran, dass wir so viel Freizeit haben oder dass wir uns halt auch beruflich mit Sprache auseinandersetzen.
Genau, darüber soll es auch gehen jetzt bei uns im Gespräch in der nächsten Stunde, also um Sprache, aber auch vor allem um Literatur im Unterricht, in der Schule und wie du das so machst mit deinen jungen Kindern.
Oh, jo, jo.
Also wie du quasi Literatur vielleicht spannend unterrichten kannst. Deswegen vielleicht als erste Frage, was macht denn für dich überhaupt so guten Literaturunterricht aus? Hast du da so ein paar Kriterien oder?
Ja, das ist natürlich, das ist eine wirkliche Frage. Also wenn ich da jetzt eine komplette Antwort hätte, dann würde ich jetzt einen YouTube-Kanal aufmachen und Lehrer beraten. Und
Lehrer Schmidt gibt's halt schon. Ne?
Ja, und Bo Blume gibt es auch, dann wäre ich halt Tom Tulpe, aber irgendwas in dieser Art. Also ich glaube, es ist sehr, sehr schwer. Und ich glaube, das Schwierigste ist, dass du schon auch immer gucken musst, so eine Balance zu finden zwischen dem, was du machen musst, also was im Lehrplan steht, und dem, was Schüler interessieren könnten oder Schülerinnen. Und dann, da ist die Schnittmenge meistens nicht besonders groß, wenn man ehrlich ist. Das heißt, also was zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade im Moment dran denke, ich lese mit einer 11. Klasse Die Räuber und ich merke, dass das eine Wand von Wörtern ist, die stehen vor einer Wand von Wörtern, die erschlagen dich. Und das ist schon fast Fremdsprachenunterricht. Und da tun die mir leid. Gleichzeitig glaube ich, das steht im Lehrplan, wir machen das, aber jetzt muss ich irgendwie so einen Balanceakt finden. Wie kriege ich das dann hin, dass die trotzdem noch irgendwie versuchen, etwas zu machen? Also zum Beispiel, um es ganz konkret zu machen, ich sehe die dann jetzt irgendwann nachher noch. Und die haben jetzt zum Beispiel jeder eine Szene bekommen aus dem 2. und 3. Akt, also in Kleingruppen, und sollen die kürzen, modernisieren und quasi als Hörspiel aufnehmen. Und dann hören wir uns das mal als Hörspiel an, bevor wir uns durch diese 2 Akte quälen, haben wir dann ein modernes Hörspiel. Dann habe ich erreicht, dass sie sich ein bisschen mit dem Text auseinandergesetzt haben, in homöopathischen Dosen, weil das wirklich anstrengend ist. Und da weiß ich immer noch nicht, ob es gut ist. Aber es ist zumindest der Versuch, irgendwie diesen Balanceakt, diesen Spagat da irgendwie zu schaffen. Und es ist gar nicht so einfach. Ansonsten hoffe ich immer, Menschen für Literatur begeistern zu können. Auch das ist schwierig. Jede Empfehlung, die von den Menschen jenseits des Puls kommt, ist natürlich fragwürdig und verdächtig. Das ist mir schon auch klar. Also ich versuche immer wieder neue Dinge. Aber ja, ist nicht immer von Erfolg gekrönt.
Du hast gerade schon gesagt, dass du auch mit deinen SchülerInnen die Texte auch modernisierst. Ich habe dazu gleich eine Frage, weil das gerade immer mehr aufkommt, dass Klassiker so, oder die halt in diesen, in Anführungszeichen, Schulkanon auch gehören, so modernisiert werden oder vor allem auch zum Beispiel in Jugendsprache verfasst werden, in Comic-Variante. Also das, keine Ahnung, das auffälligste Beispiel ist für mich da jetzt, dass zum Beispiel sogar der Reklamverlag, ich glaube letztes Jahr oder so, Wojciech in Jugendsprache rausgebracht hat. Oder es gibt auch Faust-Comic und alles. Wie stehst du dazu?
Ja, auch da kommt es immer auf das Produkt direkt an. Also prinzipiell halte ich das für ein hehres Unterfangen, irgendwie Literatur an die Menschen ranzubringen. Jetzt muss man wahrscheinlich unterscheiden, dass manches gut gemeint ist und anderes sich verkaufen soll. beim Boyzeck weiß ich jetzt nicht genau, warum ich das modernisiere, weil die Sprache an sich für die Zeit schon so relativ modern ist, dass ich das heute auch noch verstehe. Ja. Das ist bei Schiller und Goethe anders zum Beispiel. Und dann denke ich trotzdem, das müsste vielleicht, schade das nächste Mal was gelesen zu haben, sich damit auseinandergesetzt zu haben, aber das dann aufzupeppen mit, meinetwegen, wenn es eine Graphic Novel ist oder irgendetwas anderes, das halte ich dann schon für okay. Aber kommt tatsächlich, glaube ich, immer auf den Einzelfall an, dass man manche Klassiker so vorsichtig modernisiert, weil Sprache sich verändert hat und weil man Pippi Langstrumpf, glaube ich, jetzt nicht mehr so unvoreingenommen lesen kann, mit der Berufsbezeichnung des Vaters und so weiter, dann, das halte ich schon für sinnvoll. Das kann man durchaus tun.
Ja, ich finde es spannend, weil du meintest, vorsichtig zu modernisieren. Ich habe mir jetzt hier in Vorbereitung einen Auszug rausgeschrieben aus Wojcik in Jugendsprache. Weil ich finde, also das ist wirklich, da wurde das halt radikal durchgezogen und spannenderweise auch eben gerade bei Wojcik, weil du meintest, es ist ein Buch ein Drama, was eigentlich schon sehr modern verfasst ist. Für alle, die es nicht kennen, das ist ein Drama, was wahnsinnig viel, obwohl es eben schon ein bisschen älter ist, damals schon wahnsinnig viel auf Umgangssprache, auf Soziolekt gesetzt hat. Und gerade mit der Begründung hat dann eben eine, ich glaube, 23-jährige Abiturientin gesagt, sie schreibt es um, also in heutige Umgangssprache, weil es ein Stück ist, was eben viel darüber funktioniert. Und dass es gerade da dann vielleicht passender ist zu sagen, man verwendet dann auch heute gängige Umgangssprache, um es irgendwie Schülern näher zu bringen oder generell Menschen.
Im Vergleich zum Beispiel zu Faust, wo es eigentlich keinen Sinn machen würde, dass Faust Umgangssprache spricht.
Weil der sagt halt in der ersten Szene so, ja, ich habe dieses alles studiert. Und wenn er dann daherkommt und sagt, ey Digga, ich nehme nicht deinen scheiß Pakt an. So, es ergibt irgendwie keinen Sinn. Aber bei Wojcik eben schon. Auch wenn es vielleicht eigentlich verständlicher ist und vielleicht in dem Sinne nicht so notwendig wäre. Naja, jedenfalls, ich hab einen kurzen Ausschnitt hier mitgebracht. Aus Wojcik in Jugendsprache, kann man sich auch kaufen, wenn einem das dann gefällt, im Reklamverlag erschienen. Ich glaube, es ist die zweite Szene. Die Stadt. Marie mit ihrem Bastard am Fenster. Margret, die Fußballmannschaft geht vorbei, ganz vorne der Trainer Emre. Marie, das Kind chillt auf ihrem Arm. Guck mal, mein Schatz, das sind die heißesten Männer in Town. Margret, oh Halan, was ein Mann, voll der Stabile. Marie, er steht da in seinen Nikes wie der frischste Kanack. Emre zwinkert. Margret, ei war, er hat so babagrüne Augen, so einen findet man nicht immer, Sis. So, das ist der eine Ausschnitt. Und ich würde mal sagen, also vorsichtig modernisiert ist das nicht.
Nee, würde ich auch sagen, es geht.
Aber ich fand eben das Argument schon spannend zu sagen, es funktioniert über Umgangssprache und wenn man es modernisiert, dann sollte es auch gängige Umgangssprache sein.
Ja, es gibt ja alles. Und alles ist ja erlaubt. Und das hier zum Beispiel, das ist was ich sehr, sehr witzig finde. Mhm. Was ich jetzt bereue, ist, ich habe hin und wieder Gedichte, ältere Gedichte von Schülern eben auch modernisieren und in Jugendsprache schreiben lassen, dass wir das nicht beim Reklamverlag veröffentlicht haben. Das wäre vielleicht der Weg aus dem Beruf heraus gewesen ins Verlagswesen.
Ich glaube auch. Also es verkauft sich.
Ja, also das ist aber was Schüler, glaube ich, abholt. Also tatsächlich, glaube vor allem, vielleicht jetzt weniger das zu konsumieren, aber das selber zu machen, also selber das zu modernisieren und auch ein bisschen so, zu dekonstruktivieren, so zu sagen, jetzt, das ist jetzt mal, ich mache jetzt mal so Bildersturm oder Blasphemie und ich gehe mit diesem Text so um, wie ich mag. Und das finde ich eigentlich ganz lustig, dass dann SchülerInnen sagen können, ich mache das jetzt zu meinem Text. Und dann kommt vielleicht sowas Ähnliches raus, dann vielleicht nicht ganz so elaboriert, aber trotzdem was viel Spaß macht. Und das merkt man dann auch, wenn die das vortragen, dass das was ist, was die abholt. Insofern, das ist schon auch cool.
Das finde ich echt eine spannende Differenzierung, die du aufmachst, weil gerade dieser Punkt, dass es vielleicht dann vor allem SchülerInnen was geben kann, wenn sie selber auch mit dem Text arbeiten dürfen und ihn sich in gewisser Weise aneignen, weil sie eingreifen dürfen, weil sie ihn verändern dürfen, weil man nicht sagt, das ist der Klassiker, das ist der Text, der über allem steht, das ist große Literatur, ihr dürft das nicht anrühren, sondern dass man eben spezifisch sagt, doch, ihr dürft Wörter ersetzen durch Digger und weil ich mich schon gefragt habe, wenn es nur um das Konsumieren, um das Lesen geht, ob man die nicht auch unterschätzt, wenn man sagt, die brauchen das in Jugendsprache, um das zu verstehen.
Ja, da wäre ich schon bei dir. Also ich glaube, man braucht Schülerinnen jetzt nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist nett mal so zwischendrin als Alternative. Ja. Ich glaube nicht, dass sie den ganzen Text in dieser Form lesen müssen, um es zu kapieren. Die sind, glaube ich, oft cleverer, als wir im Lehrerzimmer annehmen. Das würde ich jetzt mal so behaupten. Gleichzeitig kann es was sein, was so ein bisschen Wind reinbringt. Also dass man mal ein oder zwei Szenen mal anders macht. Ich lasse die manchmal irgendwie Szenen nachspielen für verschiedene Sender. Also dann spielen sie einen Sender für RTL 2 nach und einen für Kika. Ich bringe dann von meinen Kindern, da habe ich noch die Handpuppen aufgehoben, die bringe ich dann mit und dann filmen die es mit ihrem Handy. Und also du kannst ja ganz viele Dinge machen, aber ich glaube, dass immer die Abwechslung der Schlüssel zum, wie auch immer du Erfolg definierst, aber der Schlüssel zum Erfolg ist, also dass es irgendwie nicht immer das Gleiche ist.
Und wann würdest du sagen, hat es dann funktioniert, der Unterricht? Also es ist ja nie dann so perfekt, wie man sich es vorstellt, aber also was willst du damit erreichen, dass sie irgendwie das kognitiv verstanden haben, worum es da in dem Text geht oder dass es auch irgendwas mit ihnen macht und die sich so identifizieren können? Oder?
Ich fühle mich jetzt total schlecht, weil ich nie eine korrekte, also konkrete Antwort habe. Auch das ist ja immer abhängig von dem, was du vielleicht gerade erreichen willst. Ja. Und manchmal gehst du ja raus aus so einem Unterricht und denkst, boah, das war jetzt voll geil und hast es eigentlich gar nicht erwartet. Und du hast jetzt irgendwas gemacht. Und dann gibt es wieder Stunden, die hast du vorbereitet und du hast dir Gedanken gemacht, noch und nöcher, und das möchte ich jetzt, Textverständnis. Und du stehst dann in diesem Unterricht und du langweilst dich selbst. Also das ist, du hast irgendwie kein Patentrezept dafür, wie es läuft. Und das heißt, du weißt meistens erst hinterher, was ganz gut war. Da gibt es verschiedene Kriterien. Ich glaube, was schön ist, wenn die sich dann mit dem Text auseinandergesetzt haben. Also wenn du es schaffst, dass sie im Text schon mal eine Chance geben. Das ist nicht immer der Fall. Also legst ein Gedicht hin und dann, ich bettel ja schon immer, sag, gebt ihm eine Chance, bitte. Versucht es, aber es klappt nicht immer. Genau, wenn ich das erreicht habe, ist schon mal was gewonnen. Und dann, glaube ich, muss man sich verabschieden davon, dass so eine Klasse in eine homogene Menge ist. Ja. Das sind, ich hoffe dann immer, wenn dann vielleicht zwei, drei das in ihrem Herzen nach Hause tragen, also wie auch immer, und sich dann in 3 Wochen noch dran erinnern, anstatt das aktiv zu verdrängen, wofür ich auch Verständnis habe bei jungen Menschen, dann ist da vielleicht auch schon viel erreicht.
Was natürlich gerade auch total aktuell ist, ist solche alte Literatur, Klassiker oder generell Themen in der Schule mit irgendwie KI aufzubereiten. Ein Freund von mir ist Geschichtslehrer und der hat mir neulich gezeigt, fand ich sehr lustig, er hat einfach eingegeben so, mach mal Dialog zwischen Papst Gregor und Heinrich zum Gang nach Canossa in Jugendsprache, und dann kam eben so ein Dialog raus und der hat immer wieder eingegeben, noch kürzer und noch krasser, noch kürzer, noch krasser, und irgendwann hat das ChatGPT geschafft, das so wirklich auf 3 Zeilen runterzubrechen, so Baba, ich friere hier voll ab, und dann so, ja, okay, gib mir irgendwie, also dann wurde einfach das, worum es da geht, erklärt, und ich fand es wirklich extrem lustig und dachte mir auch, wow, das ist super hilfreich, um so das zu verstehen, worum es da jetzt eigentlich ging. Deswegen die Frage, also nutzt du für deinen Deutsch- oder Literaturunterricht KI oder bist du da oldschool und willst das?
Nee, hin und wieder. Also ich habe jetzt, keine Ahnung, ich habe als Teaser für die Räuber zum Beispiel eine Szene bei KI. Ich habe dann selber den Text angegeben und habe dann diese Figuren sprechen lassen. War super schlecht. Aber es war halt ein Versuch. Und dann glaube ich auch, dass im Moment von uns fast jeder irgendwas mit KI versucht. Und ich erinnere mich an Zeiten, als ich angefangen habe. Du hast ja jetzt vorsichtig durch die Blume auf mein Alter hingewiesen, das schon sehr fortgeschritten ist. Damals, als ich angefangen habe, war der heißeste Shit, Lerncircle zu machen. Also man hat dann irgendwelche Dinge vorbereitet, auf verschiedene Tische verteilt, und die SchülerInnen haben sich von Tisch zu Tisch bewegt und haben diese Dinger gemacht. So, und dann war das ewig viel Vorbereitung, aber es war halt neu. Und es war schon, es kam bei SchülerInnen schon ganz gut an. Aber das hat halt jeder gemacht. Das heißt, du bist dann irgendwann mit deinem Lernzirkel, den du mühevoller nächtlicher Kleinarbeit erstellt hast, in den Unterricht gekommen. Also ich habe einen Lernzirkel. Und dann kam die Reaktion, oh, nicht schon wieder, wir hatten heute schon 3.
Und ist das jetzt so mit KI auch?
Wollte ich gerade sagen, ein bisschen ist es mit KI. Wenn du jetzt sagst, ich habe hier was ganz Cooles mit KI vorbereitet, dann kommt schon die Reaktion manchmal, oh, nicht schon wieder. Ja. Also es ist tatsächlich, es ist nett, es kann auch helfen und es ist witzig. Allerdings haben wir natürlich auch in der Schule ganz andere Problemfelder mit KI. Also
das ist auch im Deutschunterricht, ne? Also du kannst ja keine Aufsätze mehr aufgeben, oder wie hast du da eine Lösung gefunden?
Ja, ich weiß nicht, ob es eine Lösung ist. Also ich gehe so damit um, dass ich sage, schreibt. Aber ich gebe keine Deadlines mehr raus. Ich mache es nicht verpflichtend. Ich sage, gebt mir das ab, wenn ihr Zeit habt. Wenn es in 3 Wochen ist, gebt ihr mir es in 3 Wochen. Ich korrigiere das. Wenn es nicht komplett schreibt, schreibt es nicht komplett. Aber schreibt es selber.
Ja.
So haben sie, also ich versuche halt den Druck zu minimieren, dass sie sagen müssen, ich muss was abgeben. Und dann ist, glaube ich, die Versuchung schon, wenn du andere Dinge hast und die sind jung, die haben noch Hobbys im Gegensatz zu mir, dann glaube ich schon, dass ich das verstehen kann, dass da jemand zu KI greift. Aber ich versuche halt irgendwie das zu reduzieren, dass sie es müssen. Also und dann habe ich jetzt, kriege ich trotzdem Arbeiten. Also die kommen halt so, die tröpfeln dann. Ich muss die halt dann rechtzeitig rausgeben vor so einer Schulaufgabe. Dann gebe ich halt schon mal 5-6 Wochen vorher und sage, wenn ihr Zeit habt, macht es. Ja, und dann kommt doch was. Und es sind dann auch gute Sachen. Und das macht dann auch Spaß, das korrigiere ich gern. Aber wenn ich dann so das Gefühl habe, das hat jetzt irgend so eine Maschine ausgespuckt, da frage ich mich schon, was ich da eigentlich tue.
Hast du trotzdem Sorge oder bemerkst du, ob du SchülerInnen dann verliest oder dass du diese einfach die Kluft größer wird, dass dir nur noch SchülerInnen was abgeben, die sowieso schon zu den eher motivierteren gehören und du vielleicht eher die verlieren könntest, die eigentlich manchmal ein bisschen den Druck bräuchten, so, weil sie ihn vielleicht
also da hast du, glaube ich, recht. Das wirst du nicht vermeiden können.
Ja.
Das ist natürlich auch etwas, was du in den oberen Jahrgangsstufen eher machst. Bei jüngeren SchülerInnen würde ich es dann halt einfach tatsächlich öfters im Unterricht schreiben lassen.
Ja. Ja.
Weil ich dann weiß, sie haben keinen Zugang zu irgendwas und dann tauschen wir es halt. Früher hast du jetzt irgendwas zu Hause schreiben lassen und hast im Unterricht dann zum Beispiel, keine Ahnung, in Französisch oder in Deutsch irgendwelche Regeln erklärt oder irgendwas gemacht. Und jetzt lasse ich sie halt öfter mal im Unterricht schreiben. Und dann kann man zum Beispiel, wir haben so eine Medienplattform, Mebis, da kann ich dann ein Video verlinken und sagen, jetzt guckt ihr euch dieses Lernvideo an und dann macht ihr einen Hefteintrag zu Hause, anstatt dass wir in der Schule machen, bereitest du es halt zu Hause vor und hier ist was über, keine Ahnung, 5-Minuten-Video über den Barock, mach einen schönen Hefteintrag, das ist deine Hausaufgabe.
Ja.
Und dann kann man das so ein bisschen switchen und dann hätte man da wieder bei den jüngeren Schülern, die nicht ganz so lange Texte schreiben, die Möglichkeit, dass sie es dann trotzdem in der Schule machen.
Ja.
Aber du hast völlig recht, natürlich verlierst du bei der Freiwilligkeit Menschen, die es vielleicht bräuchten. Ja.
Thema oder Stichwort Menschen verlieren. Tatsächlich merke ich das
schon.
Das könnte jetzt so ein ganz komischer Turn werden. Ich merke jetzt schon manchmal, dass ich bei so jungen Schülerinnen so das Gefühl habe, so, boah, die haben jetzt schon in der 4., 5. Klasse Smartphone. Wir hatten das ja erst in der 8. Klasse, ja. Also, weil es einfach so beschleunigt ist. Oder wir hatten auch bei uns in der Schule, das ist jetzt noch nicht so lange her, aber so 6, 7 Jahren war TikTok noch kein Ding. Und jetzt, ist wahrscheinlich TikTok schon wieder out. Aber deswegen frage ich mich so, hast du das Gefühl, dass du dich jede Generation mehr entfernst von den Menschen, die du unterrichtest? Oder ist es der Erbstand immer gleich und letztlich ist es dann egal, ob die jetzt halt Facebook wie vor 10 Jahren entdecken oder jetzt schon auf TikTok unterwegs sind?
Nee, die Frage tut mir sehr weh. Aber ich glaube schon, dass du recht hast. Also man entfernt sich schon. Also ich bemühe mich, diesen Abstand nicht zu groß werden zu lassen, aber er ist da und er wächst trotzdem. Was willst du machen? Also ich bin bei TikTok zum Beispiel raus. Ich lasse TikTok-Videos machen, aber habe im Prinzip keine Ahnung, was es ist.
Ja.
Also ich sehe das manchmal dann. Ich
kann es dir später zeigen dann.
Also. Ich schaue mir TikTok-Videos auf YouTube an. Also nur das illustrieren. Es ist natürlich so, dass der Abstand schon auch größer wird. Ich glaube aber, dass junge Menschen so, also SchülerInnen, sehr, sehr großherzige Wesen sind. Also die vergeben viel und ich glaube auch, dass sie Verständnis haben und es aber auch honorieren, wenn du dich bemühst. Und natürlich blamierst du dich manchmal, weil du halt alt bist und weil das halt für dich wirklich was anderes ist. Aber ich glaube, allein das Bemühen, da sind die schon eigentlich, sie verzeihen auch.
Mhm.
Ja, würde ich sagen. Gott sei Dank.
Auch noch eine Frage dazu, wie du das erlebst, vielleicht jetzt auch so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten in deinem Beruf erlebt hast, stimmt es, dass SchülerInnen immer weniger lesen?
Keine Ahnung. Ja, weil es ja was sehr Persönliches ist, ne?
Ja.
Nee, ich glaube nicht, dass sich da groß was verändert ist. Du wirst nach wie vor Menschen haben, die gerne lesen. Ich habe jetzt zum Beispiel die 11. Klasse sich durch die Räuber quält. Das ist eine sehr nette Gruppe. Ich habe die dieses Jahr erst kennengelernt. Und jetzt habe ich jetzt zum ersten Mal, habe ich noch nie gemacht, ich weiß nicht, ob ihr diese kennt, diese Rubbelplakate, wo du zum Beispiel Urlaubsziele abrubbelst oder Filme, die du gesehen hast. Da habe ich jetzt mal so ein Plakat erstellt und habe mir so Rubbelaufkleber gekauft im Internet und habe da 25 Bücher draufgeschrieben. Und ich habe gesagt, immer wenn sie ein Buch, sie müssen sich halt absprechen, wer ein Buch gelesen hat davon, darf das wegrubbeln, wenn er oder sie möchte. Darf er sich über dieses Buch in einem kleinen Gespräch prüfen lassen, dann quatschen wir 10 Minuten über das Buch und dann kriegst du wahrscheinlich eine gute Note, weil du es ja gelesen hast. Und wenn die Klasse es schafft, alles aufgerubbelt zu haben bis zum Ende des Schuljahres, das läuft natürlich auf Vertrauensbasis, keine Ahnung, ich werde das jetzt nicht kontrollieren, dann habe ich gesagt, dann grillen wir am Ende des Schuljahres und machen wir ein Lesegrillen sozusagen. Und da hatte ich so den Eindruck, dass es 5, 6, 7 gab, die haben sich drauf gestürzt, weil sie sehr, sehr, sehr gerne lesen. Und bei anderen ist, glaube ich, kommt es vielleicht noch, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass es mehr oder weniger wird.
Ja.
Ich denke, du wirst immer Menschen haben, die wirklich gerne lesen. und andere, die es nicht tun. Also ich habe in der Schule Schüler weghören, bitte. Ich habe in der Schule die Bücher, glaube ich, auch nicht gelesen in der Oberstufe. Ja. Wir mussten ja damals noch in einer schwarz-weißen Welt in die Bundeswehr. Und da habe ich dann festgestellt, dass in diese komischen Taschen da an der Hose, an der Bundeswehrhose, passt genau ein Taschenbuch an. Ja. Und da habe ich dann all die Dinger, weil ich erstmal Geld sparen wollte, die wir im Unterricht hätten lesen sollen, mit zur Bundeswehr genommen und in diesen unsäglichen Pausen, die es da immer gab, eben rausgezogen und da gelesen, habe festgestellt, da waren echt gute Sachen dabei. Ja. Ich habe es halt nur damals nicht gemerkt, weil ich den Sachen keine Chance gegeben habe. Das war ein bisschen doof von mir, aber mein Gott.
Boah, aber so ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es ein Kriterium dafür ist, ob man irgendwie gut mit Literatur und Sprache kann oder ob man gerne liest oder so, man nicht alle Schullektüren liest, weil ich, also keine Ahnung, ich studiere jetzt Germanistik, ich arbeite im Buchladen, ich schreibe selber, ich glaube, ich weiß nicht, man kann, glaube ich, nicht mehr mit Büchern machen, als ich jetzt gerade in meinem Leben. Und ich habe nicht 50% der Schullektüren gelesen und hatte auch irgendwie immer gute Noten in Deutsch. Und auch jetzt, ehrlich gesagt, im Germanistikstudium lese ich nicht mal 50% der Texte. Das wäre auch eher so meine Frage. Wie siehst du das, wenn für viele Schüler ist ja immer das, was mit Pflicht, mit Unterricht, mit Schule verbunden ist, irgendwie einfach automatisch meistens einfach Kacke, weil es mit Benotung oft zusammenhängt, weil es mit Druck zusammenhängt. Glaubst du, das ist unvermeidlich, dass Schüler irgendwie so einen Hass entwickeln auf bestimmte Texte, auf bestimmte Themen, auf bestimmte Bücher, weil man sie durchnimmt? Also selbst wenn man, sag ich mal, dem Geschmack von SchülerInnen entgegenkommen würde, so, dass sie dann anfangen, das auch zu hassen, einfach weil es mit irgendeiner ausgewählten Lektüre zum Beispiel so, keine Ahnung, bei mir war das dann immer Chick oder so, zu meiner Generation vor 10 Jahren, wo die LehrerInnen, glaube ich, so dachten, ja, wir lesen jetzt mal nicht immer nur irgendwie Dürrenmatt, sondern wir kommen jetzt mal der 9. und 10. Klasse entgegen, wir lesen jetzt Chick zum 50. Mal irgendwie. Und ich habe kein Buch so sehr gehasst wie Chick und ich glaube, es war aber schon der Versuch, uns irgendwie entgegenzukommen mit den Themen, aber ich glaube, es war dann einfach mit Unterricht verbunden und mit, man muss irgendwas tun und ich frage mich, ob das halt einfach unvermeidlich ist.
Ja, aber ich glaube, das ist oft ein falsches Verständnis von entgegenkommen. Also, dass dann Lehrkräfte auch denken sollen, wir kommen den Schülerinnen jetzt entgegen, so, indem wir was lesen, was dann irgendwie so komisch didaktisch ist oder was so schwere Themen schülergerecht erklärt. Und es trifft nicht auf alle zu, aber ich hätte mich dann mehr gefreut, wenn wir auch wirklich so Erwachsenen oder ernst, also es muss keine schwierige Sprache sein, aber ich habe das so gehasst, wenn ich das Gefühl habe, so, das soll jetzt irgendwie so schülergerecht, so damit es auch die Jungen mal verstehen, so. Und ich hätte dann es eher, also eine Schullektüre eher gemocht, wenn das wirklich ernste Themen oder spannende Themen wären, die jetzt aber vielleicht trotzdem fern vom Kanon sind, also die vielleicht ein bisschen derb sind oder keine Ahnung, irgendwie was Interessantes mit Sprache machen. Genau, aber eben nicht so diese didaktisierte
Format. Aber selbst da, aber ich denke mir halt, in der Schule werden halt Sachen didaktisch aufbereitet. Das heißt, selbst wenn du Dark Romance liest mit deinen SchülerInnen so und dann aber den Hefteintrag drüber machst, so was ist jetzt daran toxisches Verhalten oder nicht, so ab da wird's doch scheiße. Also das frage ich mich eben.
Ja, ich habe hier schon Mühe, mir das alles zu merken, aber ihr habt ja sehr viele Punkte angesprochen, die ich absolut unterschreiben würde. Ich fange jetzt mal mit Jannik an, weil du das mit diesen didaktisierten Lektüren gesagt hast. Das ist ja meistens in der Mittelstufe so.
Ja.
Ich habe die als Schüler auch gehasst. Also ich lese die gar nicht in der Mittelstufe. Also keine Ahnung. Ich habe noch, als ich an die Schule kam, noch, da war ich schon ein paar Jahre Lehrer, habe ich dann noch Rolltreppe abwärts gesehen. Das habe ich als Schüler gelesen und gehasst.
Ja, ja.
Also es ist tatsächlich so, dass dieser didaktisierende Zeigefinger manchmal so massiv und omnipräsent, dass du es eigentlich, finde ich, nur hassen kannst. Ich stelle aber fest, dass es trotzdem einige SchülerInnen abholt, so wie alles irgendjemanden abholt. Mhm. Aber gleichzeitig ist das, was du sagst, da natürlich auch wahr. Die Tatsache, dass wir das vermitteln, trägt schon ganz viel dazu bei, dass logischerweise SchülerInnen, die jetzt über Jahre irgendeine Erfahrung mit der Schule gehabt haben, mehr oder weniger frustriert, traumatisiert oder was auch immer sehen von der Schule, das automatisch dir schon mal nicht mehr abkaufen, dass es okay ist oder dass es gut sein könnte oder so.
Ja.
Jetzt ist natürlich diese ganze Benotung, kommt dann auch Auto mit rein.
Ja.
Mhm. Und dass eine Lektüre der ganzen Klasse gefällt, ist, glaube ich, etwas, wovon man sich sowieso verabschieden muss. Mhm. Ich mache seit mehreren Jahren, weil ich das Gefühl habe, wenn ich so eine Lektüre in der Oberstufe lese, dann lesen das 3-4 Menschen. Dann gibt's noch 3-4, die sind so nett, dass sie es wenigstens vorher noch auf Wikipedia nachschauen und der Rest liest gar nicht und lächelt freundlich. Und weil mich das so ein bisschen frustriert hat und weil ich gerne möchte, dass die was lesen, weil ich glaube, dass Lesen was voll Schönes ist, habe ich jetzt so angefangen, literarische Gespräche zu machen. Mhm. Also wir lesen nicht alle das Gleiche, sondern es lesen in Kleingruppen. Natürlich ist es dann trotzdem, ich los das aus, also sie suchen sich jetzt nicht jeder raus, was sie lesen, aber dann sind es nur noch 4 oder 5, die ein Buch lesen. Und dann müssen sie sich so eine halbe Stunde irgendwann, wenn es gemacht ist, wir machen einen Termin aus und dann sitzen die vor der Klasse und unterhalten sich eine halbe Stunde über das Buch. Sie können das Buch, das Gespräch selber gestalten. Ich gebe dann trotzdem Noten drauf, die in der Regel gut ausfallen, weil die lesen dann das Buch, weil sie wissen, mit 4, 5 Leuten, da kannst du dich nicht verstecken. Und habe aber dann schon gemerkt, dass es natürlich dann immer noch SchülerInnen gibt, die sagen, das Buch war scheiße. Aber es gibt dann welche, die sagen, oh, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe eigentlich schon lange nicht mehr gelesen und das war eigentlich ganz gut. Und die Tatsache, dass sie eben durchaus auch sagen dürfen, dass es ihnen nicht gefallen hat, wenn sie es einfach nur begründen können, was sie wirklich schlecht fanden in dem Buch oder was sie genervt hat oder was. Und das macht, glaube ich, schon auch viel aus. Und da ist natürlich auch so, dass ich mich bemüht habe, Bücher rauszusuchen, von denen ich glaube, die gefallen den Schülern. Und auch da muss ich natürlich sagen, da ist der Abstand wieder groß. Ein paar von denen haben ihnen auch partiell gefallen. Ich habe dann zum Beispiel letztes Jahr Tonio Schachinger Echtzeitalter, ich glaube Deutscher Buchpreis von vor 3 Jahren. Ich fand es cool, habe gesagt, Coming of Age und Videospiel, das gefällt ihnen bestimmt. Der kam ganz schlecht.
Ich wollte gerade sagen, ist lang, man braucht, um reinzukommen.
Absolut, genau. Also da habe ich mich zum Beispiel komplett verschätzt.
Ich verstehe schon.
Genau, aber man versucht halt schon irgendwas zu nehmen, wo du denkst, das könnte ihnen gefallen, wenn du schon die Wahl hast.
Ja, das wäre jetzt nämlich meine Frage, weil ob du gerade irgendwelche Go-To-Bücher hast, die du versuchst oder ob du das immer wieder neu entscheidest, weil ich eben den Eindruck hatte, das ist eben bei vielen DeutschlehrerInnen so, dass die selber so ihre, die haben so ihre Liebe zur Literatur, merken, sie können es eh nicht irgendwie an alle SchülerInnen vermitteln und dann versuchen sie denen eben so entgegenzukommen mit sowas wie Chick, haben aber eigentlich nicht so richtig die Motivation zu überlegen, was den SchülerInnen wirklich gefallen könnte. Und es gibt dann immer über 10 Jahre eben dieses Go-To-Buch oder im schlimmsten Fall über 20 Jahre, keine Ahnung, mit Rolltreppe abwärts.
Wenn's reicht.
Genau, es war dann eben ganz lange Chick, vielleicht ist es immer noch.
Ich befürchte.
Es ist ja kein schlechtes Buch. Es tut mir leid, aber ja. Und hast du da so Bücher, wo du sagst, das ist deine Alternative oder versuchst
die
du dich auf jede Klasse einzustellen oder wie?
Nee, ich hab keine Bücher, von denen ich sagen kann, die funktionieren immer. Ich versuche auch immer zu wechseln und auch manchmal dann, auch wenn das, glaube ich, nicht so vorgesehen ist vom Lehrplan, auch mal vielleicht Bücher zu nehmen von nicht deutschsprachigen Autoren, dann lese ich halt die Übersetzung, wenn ich das Buch gut fand.
Ja.
Keine Ahnung, David Benioff statt der Diebe habe ich 2-mal gelesen. Beim ersten Mal kam es super an, weil das eine abgefahrene Geschichte ist und weil es witzig ist, die suchen Eier im besetzten, also im umzingelten oder eingekesselten St. Petersburg. Nicht St. Peter, Leningrad, ich weiß es gar nicht. Egal, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, genau, Zweiter Weltkrieg und die müssen da Eier suchen. Das ist eine witzige Geschichte, der Plot ist abgefahren und dann kommen natürlich Dinge, die irgendwie ein bisschen krass sind. Und dann habe ich gedacht, das kommt gut an. Beim ersten Mal, als wir es gelesen haben in so einer Klasse, da haben wir es alle gelesen, die fanden es ziemlich cool. Beim zweiten Mal in einer völlig anderen Klasse lief es nicht. Also fanden es eher... Und dementsprechend, ich gucke halt immer, was mir gerade so gefällt. Jetzt habe ich schon mehrmals Takis Würger der Club lesen lassen, weil ich finde, das ist, wie du vorhin gesagt hast, ist nicht ganz so lang. Das ist immer ein großes Kriterium. Ja. Es ist eine gute Geschichte, der Mann kann schreiben und das ist bis jetzt ganz gut angekommen, aber das würde ich auch nicht jedes Mal rausziehen. Das ist halt, versuche da selber meine Geschmäcker einfließen zu lassen, weil wenn ich immer dasselbe mache, dann sterbe ich ja selber vor Langeweile.
Ja. Wir haben ja gerade gesagt, eigentlich ist es sinnvoll, sich zu überlegen, was könnte den SchülerInnen gefallen. Und gleichzeitig haben wir am Anfang aber auch Klassiker erwähnt. Du hast selber gesagt, das ist wie so eine Wand, vor die stehen an Sprache, die man erstmal entziffern muss. Und diese Klassiker würden ja nicht ausgewählt werden, wenn das die Schülerinnen selber entscheiden dürften. Und wahrscheinlich auch nicht von Lehrkräften, wenn die selber entscheiden würden, was gefällt wahrscheinlich meinen Schulkindern und was gefällt mir. Deswegen die Frage, wie sinnvoll findest du das trotzdem, Klassiker zu unterrichten? Kommt es vielleicht auf den, wahrscheinlich kommt es auf den Klassiker an. Aber Ist das generell eine gute Idee zu sagen, wir haben so einen bestimmten Grundbaustein an Sachen, die wir auf jeden Fall durchnehmen?
Ja und nein, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man so eine Art Kanon hat. Aber die Frage ist immer, muss ich die Ganzschrift lesen? Reichen nicht Auszüge auch, um einen Eindruck zu gewinnen? Ich glaube, es ist schön, wenn man die Geschichte vom Faust kennt, muss ich da jede Szene gelesen haben, in der Faust heulend in der Natur sitzt. Also regt mich ja selber auf. Und dann gibt's natürlich Lektüren, die vorgeschrieben sind oder waren, durch die du dich gequält hast, weil du die selber doof findest. Also ich keine Ahnung, ich habe Effi Briest, glaube ich, 5 oder 6 Mal im Laufe meiner Lehrertätigkeit an der Schule gelesen. Am Schluss, also mir hat's jedes Mal besser gefallen, am Schluss fand ich's ganz okay. Aber es ist auch kein Buch, das mich total abholt, muss ich sagen. Im Gegensatz dazu, was du dann auch lesen darfst in der Romantik, der Sandmann, den finde ich sehr, sehr cool, weil weil ich nach wie vor, egal wie oft ich den jetzt gelesen habe, nicht genau weiß, wie ich den interpretieren möchte. Ja, also ja, und das finde ich spannend. Dann ist es ein gutes Buch oder was, was auch SchülerInnen abholt. Ist auch nicht so lang. Man kann drüber reden und jetzt, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du drüber reden kannst. Wenn du ganz viel erklären musst, wie war die Welt zu dieser Zeit, wie haben die Menschen gedacht, dann tötest du ja irgendwie schon ein bisschen das Buch. Das ist das Problem.
Ich finde es auch spannend, weil bei Klassikern, finde ich, gibt es so eine breite Range, so auch einfach an Themen. Und natürlich ist es nicht so, dass sich SchülerInnen immer damit irgendwie identifizieren müssen, aber ich finde, es gibt schon viele Klassiker, die man im Deutschunterricht irgendwie liest oder die ich auch auf jeden Fall irgendwie gelesen habe, wo ich mir denke, ist das notwendig, SchülerInnen mit solchen Themen teilweise zu konfrontieren, die wirklich so fern von irgendwie ihrer Lebensrealität liegen oder die sie, also ich weiß nicht, ich fand es teilweise auch einfach, also gerade Faust, muss ich wirklich sagen, ist ein Beispiel, ich finde, es hat einen ganz seltsamen Touch, dass man so ein Buch liest, man ist selber gerade 16 Jahre alt und dann liest man so ein Buch, wo so ein 50-Jähriger irgendwie so eine 20-Jährige da hat und
14, glaube ich.
Es ist wirklich. Absolut. Und wir haben kein einziges Mal darüber gesprochen, wie krank das ist, sondern man muss dann irgendwie darüber, über diese ganzen philosophischen Sachen dahinter irgendwie nachdenken und irgendwie Aufsätze schreiben. Und ich finde das manchmal so ein bisschen seltsam, dass man dann von 16-Jährigen erwartet, dass sie das jetzt irgendwie cool finden. Oder auch die Marquise von O, fand ich auch ganz, ganz schrecklich, weil es da eben um eine junge Frau geht, die irgendwie im Krieg vergewaltigt wird und dann sich in ihren Vergewaltiger verliebt, so, ist total schräg. Und das zu lesen und nicht zu thematisieren, finde ich einfach manchmal, da finde ich den Kanon teilweise sehr komisch, der ausgewählt wird, weil es zum Beispiel eben auch Klassiker gibt, wo ich mir denke, das trifft vielleicht sogar viel eher die Themen. Es gibt ja die Gedichte, es gibt die Dramen, die vielleicht auch schon 400 Jahre alt sind, die aber trotzdem vielleicht mehr die Gefühle von SchülerInnen vielleicht aufgreifen oder sie auch nicht so auf so eine komische Weise überfordern, wie das mir eben zum Beispiel oft passiert ist. Ja, wie stehst du dazu zu Klassikern? Hast du Lieblingsklassiker, die da vielleicht ein bisschen angebrachter sind? Ich will es nicht so bewerten, aber es geht mir schon so.
Ja, also bei den Lieblingsklassikern habe ich ja gerade schon den Sandmann, finde ich ganz gut. Ja, was du über den Faust sagst, teile ich genau. Ich finde es aber spannend, weil der ja jahrelang im Fest verankert war im Kanon, das einzige Werk, das man verpflichtend lesen musste. Und ich habe dann über die vielen Jahre, die ich unterrichte, schon festgestellt, dass das war dann ganz spannend für mich, dass der Blick von SchülerInnen auf dieses Werk sich dann verändert hat. Ich habe dann in den letzten Malen habe ich dann auch wirklich, es waren vor allem junge Frauen, die dann gesagt haben, ey Mann, der ist doch voll Pedo, das gibt's doch gar nicht, warum muss ich das lesen? Und das kann ich dann schon, dann fand ich es ab dem Moment eigentlich schon fast wieder gut, weil wir drüber geredet haben, also weil ein Gespräch kam. Und vielleicht ist das Kriterium, das ich vielleicht ansetzen würde, wenn ein Klassiker gut ist, dann regt er dich zum Gespräch an. Jetzt bei der Marquise von O, die habe ich noch nie gelesen, weil ich tatsächlich die Story, die fand ich schon als ich jung war, habe ich gedacht, wie kann man sowas, also sorry, ich mag den ganz gern, aber das Ding ist wirklich ganz schlimm im Unterricht zu lesen. Aufgrund der Story, die du ja gerade skizziert hast, da weiß ich jetzt nicht, da kommen wir bestimmt auch ins Gespräch, das würde ich aber dann trotzdem nicht unbedingt wollen.
Aber ich glaube, da ist eben trotzdem vielleicht auch eine Frage, wie viel man auch als Lehrkraft das zulässt, offen dafür zu sein, in welche Richtung auch ein Unterrichtsgespräch gehen kann, weil man eben die SchülerInnen auch ihre eigenen Themen oder das, was sie daran eben bewegt, auch mitbringen und diskutieren lässt. So. Also und ich glaube, das ist was, was halt auch nicht immer da ist, diese Bereitschaft.
Ja, das weiß ich nicht. Wenn ich so jetzt in meine KollegInnen in der Schule so anschaue, dann stelle ich schon fest, da gibt es Menschen, die sind ganz anders als ich und die sprechen ganz andere Menschen als ich an. Sprechen aber auch an. Also das ist immer sehr schwierig. Vor allem, wenn du dann eine Klasse übernimmst und die waren sehr, sehr glücklich mit ihrer Lehrkraft vorher und die müssen sich erstmal an dich gewöhnen. Und das ist dann manchmal auch nicht ganz so einfach. Aber tatsächlich ist es so, dass, glaube ich, schon die meisten, würde ich jetzt einfach so sagen, oder wirklich ein absoluter Großteil, schon das Gespräch als sehr, sehr, sehr wichtig erachtet. Natürlich hast du dann immer irgendwie, willst du vielleicht auch mal so Stoff durchgenommen haben. Aber gerade bei Literatur ist es ja so, dass was ist denn Stoff? Also wenn ich es gelesen habe, drüber zu sprechen, sich drüber auszutauschen, Meinungen zu formulieren, die zu begründen, das ist ja alles das, was wir eigentlich machen sollen. Und dann kommt natürlich dann der ganze Mist dazu, den wir natürlich dann auch machen. Wir müssen die ja trotzdem, du willst ja als Lehrer, als Lehrerin Liebe zur Literatur wecken und gleichzeitig ist dein Job, die Dinge auseinanderzunehmen, durchzuklempnern und zu sagen, was ist denn hier das Versmaß? Wie sind denn hier irgendwie die Reimschemata? Und das ist grauenvoll. Also auch bei Gedichten, wo ich sage, Mensch, Gedichte sind so schön. Aber wir zerpflücken die halt ganz oft, weil das unser Job ist, weil die das lernen sollen. Und das ist irgendwie so eine Krux oder so eine Zwickmühle, aus der ich auch nicht rauskomme.
Ja. Ich habe doch echt lange gebraucht, bis ich das gecheckt habe, dass es kein Selbstzweck ist, aus dir Mittel zu finden. Ja. Also es war für mich so ein bisschen wie so Ostereier suchen, so einen Text so und dann so abzuhaken. Ja geil, ich habe genug Stilmittel, dass ich das in einem Aufsatz so, dass es für meinen Aufsatz reicht. So, man braucht zumindest 3 bis 5 Stilmittel. So, und das hat echt richtig lange gedauert, bis ich so gemerkt habe, das geht ja jetzt, also Stilmittel sind ja nicht so per se als Selbstzweck vorhanden, sondern so, es geht ja darum, so sich zu überlegen, wie verändert das vielleicht eine Aussage oder wie verändert das überhaupt so einen Text?
Ja, und was macht das auch mit dem eigenen Leseeindruck oder so? Ja. Ich glaube, ich konnte auch schon so, ich weiß nicht, ich habe schon 7 Jahre lang Deutschaufsätze geschrieben und irgendwie Stilmittel analysiert, bevor ich mal irgendwie eine eigenständige Hypothese über irgendeinen Text gemacht habe, so.
Ja, es ist ja so ein Poetry Slam Podcast und ich zeige zum Beispiel im Deutschunterricht gerne in der Oberstufe, da gibt es so einen Text, der ist schon sehr, sehr alt, von Sven Kamin, das Gedicht, also wenn das jemand hört und sich das mal anschauen will, absolute Empfehlung. Mhm. Da geht es darum, dass ein Gedicht sich rächt an den Menschen, die es immer zerlegen und auseinandernehmen. Ja. Und das zeige ich gerne einfach, um zu zeigen, dass mir das selber ein bisschen leid tut und dass ich mich da ein bisschen dafür entschuldigen muss, was ich als Lehrer den SchülerInnen da antun muss manchmal, weil es dazugehört. Und von dem ich natürlich auch genau weiß, dass es Müll ist. Wir lesen Theaterstücke in der Schule und die sind nicht zum Lesen gedacht, die sind zum Anschauen gedacht. Aber wir machen es trotzdem. Und dann, naja, ihr kennt es ja. Wer kennt es nicht?
Das ist vielleicht aber ein ganz gutes Stichwort, dass du jetzt Poetry Slam mit einbezogen hast. Da wollen wir auch später noch kurz drüber reden. Aber wir haben ein Spiel vorbereitet. Rahel, wie heißt denn dieses Spiel?
Unser Spiel trägt den sehr selbsterklärenden Namen Klassiker oder Poetry Slam.
Genau, der Name ist Programm. Also wir lesen jetzt kurz ein paar Zitate vor. Und du musst dann entscheiden, ist das ein Poetry Slam Text oder ist das ein Klassiker, also aus der Klassikerliteratur.
Also Klassiker ist weit gefasst, aber auf jeden Fall halt Klassiker.
Du musst auch nicht den Titel nennen. Es reicht, wenn du sagst, das ist ein Klassiker.
Du kriegst natürlich Bonuspunkte, wenn du Autorin oder Titel kennst. Aber und,
Noten sowieso.
Ist kein zweites Staatsexamen. Also.
Du darfst den Job behalten. Okay. Gut, erstes Zitat. Wir lesen das, tragen wir das neutral vor oder tragen wir alles so vor, als wäre es ein Poetry Slam Text?
Poetry Slam.
Okay. Oh ja, bitte. Ja.
Okay. Wir sind aus zerbrechlichem Stoff gemacht. Seht doch, wie unser Lachen mit Weinen erlischt. Unser Honig ist mit bitterer Galle gemischt. Unsere Blüte muss abfallen, wenn sie meint, am allerfrischesten zu sein.
Also mir würde kein Name einfallen. Ich hätte jetzt auf Klassiker getippt.
Da hast du recht. Es ist tatsächlich unser ältester Klassiker. Es ist nämlich Der arme Heinrich von Hartmann von Aue aus dem Mittelalter.
Ernsthaft?
Ja.
Oder hätte ich deutlich später verortet.
Ja, ich glaube, das macht die Poetry Slam Duktus.
Nee, aber man muss auch sagen, Hartmann von Aue ist wirklich zum Schreien lustig. Also falls jemand irgendwie mal mittelalterliche Literatur lesen wollte, jetzt hier mein Tipp, wenn, dann Hartmann von Aue, den kann man sich wirklich geben. Ich glaube, selbst wenn man nicht Germanistik studiert.
Ich glaube auch, Poetry Slam ist gar nicht so jung, wie man denkt. Also früher, so im Mittelalter, haben die Leute ja...
Walter von der Vogelweide hat schon Dichterwettstreit gemacht.
Haben ja eher Texte vorgetragen oder zum Vortragen geschrieben. Also ich habe jetzt, ich studiere Englisch und da habe ich einen Kurs in Mittelenglisch und wir nehmen Chaucer durch und das ist Poetry Slam, was ihr geschrieben habt. Also zum Vortragen für andere und gereimt.
Ja, natürlich alles. Deswegen heißt es ja auch Nibelungenlied und alles, weil das wurde vorgetragen. So, deswegen gibt es da auch immer so verschiedene Schriftfassungen, weil es abgeschriebene, also aufgeschriebene, mündliche Literaturtradition war so.
Und heute beim Poetry Slam gewinnst du vielleicht irgendwie eine Packung Schokolade, eine Tafel Schokolade oder irgendetwas. Und damals hast du halt dann auch, bist du zum Essen eingeladen worden. Die haben ja für deinen Lebensunterhalt sozusagen gesorgt.
Ja. Hast du deine höfische Literatur am Hofe vorgetragen und dann...
Genau.
Hast du was gekriegt dafür.
Ja. Kannst du auf dem Sofa vom Fürsten übernachten.
Ruhm und Ehre.
Gut, zweites Zitat. Ein goldgerahmtes Ölgemälde, in hellen Brauntönen gehalten... Trotz Lagerung im Kleiderschrank noch heil und schön erhalten. Darauf zu sehen ist eine alte Dame, ihr Lächeln eher verhalten. Ihr Dutt, der ist adrett gesteckt, ihr Haar ist akkurat gescheitelt. Sie ist im Biedermeier-Ohrensessel langsam vor sich hingealtert.
Sehr schön. Also man muss ja wahrscheinlich euren Hörerinnen nicht sagen, dass ihr das sehr, sehr gut macht, dass ihr cool vortragen könnt. Hier würde ich sagen, da würde ich auf Poetry Slam tippen.
Ja, was hat dich dazu gebracht?
Ich glaube, die Nähe zwischen der doch, also das Nebeneinander von dann doch eher klassisch anmutenden Passagen und dann dem Kleiderschrank und dem akkurat gescheitelt und so, das hat mich jetzt ein bisschen eher auf
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich oft so ein Ding, dass man da teilweise beim Poetry Slam schon auch irgendwie altmodische Begriffe verwendet, aber das dann ja oft bricht oder irgendwie dann so aufpeppt mit anderen Begriffen. Das ist Theresa Sperling. Heute heißt ihr Text. Heute mit Ä. Genau. Liebe Grüße. Ich glaube, sie hört nicht zu.
Wer weiß.
Vielleicht.
Okay, und das nächste. Ich möchte leben. Ich möchte lachen und Lasten heben und möchte kämpfen und lieben und hassen und möchte den Himmel mit Händen fassen. Und möchte frei sein und atmen und schreien. Ich will nicht sterben. Nein.
Also, keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal, ich würde jetzt sagen, das ist ein Klassiker und es, keine Ahnung. Es klingt so Mascha Kalico-mäßig, aber es ist es nicht.
Es ist Selma Meerbaum. Mhm. Aber ja, es ist ein Klassiker. Ist aus ihrem sehr schönen Gedicht Poem. Ja. Mhm. Okay, das nächste.
Okay.
Gedanken kreuzen wild, wie Möwen in ungemessener Luft, wenn übers Meer von fern der Sturm die grausen Flügel spannt. Wer sagt in solcher Zeit, woher sie kamen, wohin sie gehen?
Das hast du sehr schön slammig vorgetragen.
Hm. Das ist jetzt echt, das war bis jetzt das Schwerste, würde ich sagen. Mhm. Mit einer Überzeugung von 51,2% würde ich hier auf nochmal ein Poetry Slam Text.
Das war Eichendorff. Aber er würde sich freuen, dass er
auf einer Stufe
Poetry Slam
mit
Street Credibility hat. Würde abräumen bei Kampf der Künste.
Ja, auf jeden Fall.
Nein, es gibt ein paar, die würden abräumen.
Ja,
keine
safe,
Ahnung.
Safe.
Also ich würde mir, also tatsächlich etwas, was ich mir manchmal vorstelle, ist jetzt kein großer Klassiker, aber Heinz Erhardt auf einer Poetry Slam Bühne.
Ultra, der ist so lustig.
Also ich glaube, der würde rocken.
Wirklich, mein absolutes Lieblingsformat ist ja Dead and Alive Poetry Slam. Und da hatte ich das einmal in Karlsruhe im Theater und eine Schauspieler hatte Heinz Erhardt.
So lustig.
Und das Tolle ist, dass die das ja nochmal besser vortragen können. Also da hat man auch gemerkt, dass sie einfach eine Schauspielausbildung hatten. Und das war der beste, also Slam/Theaterabend seit langem, weil du wirklich gemerkt hast, wie beide voneinander profitieren. Also die Slammer haben so ihren eigenen persönlichen Stil reingebracht und waren auch einfach ein bisschen lustig und die SchauspielerInnen hatten einfach das Gespür für Timing und einfach, das war so geil. Also genau, wir wurden dann ja auch bewertet quasi. Also so, bin da ja gegen Heinz Erhardt und keine Ahnung, tatsächlich auch E.T.R. Hoffmann angetreten. Also,
es ist ein wahnsinnig cooles Format. Ja. Ich kann mich auch erinnern, da war ich einmal im Theater, weiß gar nicht mal, wo das war. Kempten oder kann egal. Jedenfalls ist dann ein Schauspieler aufgetreten mit Rolf Brinkmann, den ich vorher immer gelesen habe und gedacht, oh Gott, bitte, okay, passt schon, aber es ist ein Kind seiner Zeit. Und dann war das so, genau was du jetzt gerade beschrieben hast. Das war so cool und so. Ja. Und das ist natürlich etwas, was wir im Unterricht leider nicht so hinkriegen, aber da wird tote Literatur, darum heißt es ja Dead or Alive, irgendwie auch wirklich wieder zum Leben erweckt, finde ich echt. Ja. Echt total schön.
Vielleicht ein Aufruf an alle, die irgendwie vielleicht Slams veranstalten, das bisschen mehr zu machen.
Und an DeutschlehrerInnen mit ihren SchülerInnen Dead or Alive Slams zu besuchen, wirklich.
Ja. Und wer immer das veranstaltet, ladet uns drei ein. Wir machen gerne mit.
Ja also auch gegen Fahrtkosten und ein bisschen Gage ist auch cool. So. Nächster Textausschnitt. Hör nur, der Regen erzählt ein Gedicht. Aber wer ist der Dichter? Nun. Ich bin es nicht. Ich höre ja selbst dem Gedichte zu und irgendwann schlafe ich ein, so wie du.
Ich sage jetzt nochmal Poetry Slam, aber es könnte auch, keiner nicht sagt Poetry Slam.
Es könnte, Klassiker ist auch sehr weit gefasst. Ja, Heinz Erhardt ist ja auch Klassiker. Also, nee, es ist tatsächlich Poetry Slam. Du hast eine sehr gute Quote. Sebastian Krämer. Ist nicht so bekannt, aber der macht so richtig, also ich habe zur Vorbereitung natürlich ein paar Texte gehört und da dachte ich mir so, boah, der hat echt das Zeug zum Klassiker, weil einfach die Sprache so interessant und auch gut ist, wie einfach vielleicht in alten
Der hat auch viel Musik gemacht. Also, genau. Und da gibt es ein Lied, das mir sehr wehtut, das heißt Deutschlehrer.
Stimmt.
Also auch hier eine Hörempfehlung. Ja. Sebastian Krämer, Deutschlehrer. Er sagt viel Wahres über unseren Berufsstand.
Ja, aber ihr kommt nicht so gut weg, oder?
Nee,
nicht?
Absolut, das sage ich ja.
Okay, nächstes Zitat. Es gibt eine Menge Menschen, aber noch viel mehr Gesichter, denn jeder hat mehrere. Da sind Leute, die tragen ein Gesicht jahrelang, natürlich nutzt es sich ab. Es wird schmutzig. Es bricht in den Falten. Es weitet sich aus wie Handschuhe.
Das das ist gar nicht so leicht.
Die Handschuhe haben mich jetzt verwirrt am Schluss. Ich hätte vorher gesagt Poetry Slam, mhm. aber es weitet sich aus wie Handschuhe. Das hat so einen Touch. Das ist sowas von 1830. Aber ich, keine Ahnung, ich sage jetzt Poetry Slam.
Das ist Rilke.
Ach, der Rainer
Maria. Aber tatsächlich, das ist auch frech. Es ist aus den Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge, sein einziger Roman. Und ich bin echt nicht so der Rilke-Fan, aber der Roman ist so geil. Wirklich, ich habe die ersten 3 Seiten durchgeblättert für dieses Spiel und wirklich gefühlt alles klingt auch nach so aktueller Lyrik. Mhm. Also es ist fies, weil das wirklich sehr, sehr poetisch und der beschäftigt sich auch in dem Roman ja viel mit so der modernen Stadt und alles. Und das sind schon immer noch Struggle, die, glaube ich, heute auch noch
da. Aber ich finde es auch da spannend, dass du das mit den Handschuhen meintest, weil ich finde das tatsächlich auch das Zeichen, dass es dann kein Poetry Slam ist, sondern ein Klassiker, weil ein Poetry Slam hätte dann wieder das irgendwie ironisch gebrochen. So ist dann wahrscheinlich so ein Gag wie die Deutsche Bahn so ist oder ja.
Ja, das irgendwas. Ist, ja.
Das finde ich manchmal ein bisschen schade. Also ich habe tatsächlich also einen Text von Friedrich Hermann gehört, liebe Grüße, und der hatte ja so tolle Sprachbilder und irgendwann hat er aber angefangen, immer das zu brechen. Also es war dann immer ironisch und dann immer so ein Gag und dann natürlich auch über die Region Bayern-Franken und so und so. Und das fand ich fast ein bisschen schade, dass dass Poetry Slam denken, sie müssten, gerade wenn sie so ein bisschen lustig sind, auch sehr viele Gags machen und das immer ironisch sprechen. Und da haben Klassiker vielleicht manchmal mehr Geduld und das ist vielleicht auch ganz schön, aber es ist natürlich auch dem Format geschuldet, dass man Zeitlimit hat und so weiter.
Ja, und dass man natürlich für ein Publikum schreibt, für den Auftritt logischerweise auch.
Nächstes Zitat.
Ui.
2 haben wir noch. Oder?
Ja.
Das Blaue vom Himmel hatte schon alles gesehen. So gern, wie die Menschen die Wahrheit verdrehen, wär's beinahe vom Himmel zur Erde gezogen. So oft wird das Blau schon vom Himmel gelogen.
Also ihr meint es jetzt nicht gut mit mir, das ist gar nicht so leicht.
Wir haben es ja nicht so leicht gemacht.
Nee.
Wir haben keinen Julia Engelmann drin.
Ja, du weißt, bin ich auch nicht so in der Materie. Was soll ich sagen, ich jetzt würde hier... Das klingt nach einem Erich Kästner, keine Ahnung.
Oh, das wird ihn ehren. Lars Ruppel.
Lars Ruppel.
Ja, das Blau vom Himmel. Aber der hat ja auch wahnsinnig viel auf so Metrum und so geachtet. Mhm. Also ich finde, der ist jetzt gar nicht so weit weg von, keine Ahnung. Gut, letztes Zitat. Festgewachsen im Gesichte prangt das Horn im Talg gebannt, spiegelt sich im Morgenlichte, raubt der Maid den Restverstand.
Ja, da würde ich jetzt mal sagen, das ist ein Poetry Slam Text, der sich ironisch mit der Glocke auseinandersetzt.
Ach, wir dachten bei einem vielleicht, dass du auch das konkret benennen kannst und das hat sich bewahrheitet.
Also für alle, die es nicht wissen, das ist ein Klassiker der Poetry Slam Szene.
Das ist ein, genau, wir haben eine Fusion gemacht. Ne? Das ist ein Poetry Slam Klassiker.
Von? Wenn ich
du weißt es nicht?
Nein, ich kenne es nicht.
Das ist von Wewald Koslowski.
Ah.
Und? Frank Lötgen.
Und Frank Lötgen. Ich glaube, die haben das irgendwie zusammen geschrieben.
Auch als Team, glaube ich, performt.
Stimmt. Ja. Die Pocke statt die Glocke.
Genau. Geht um einen Pickel. Ist auch ein bisschen eklig, das ist der Text, aber auch wirklich sprachlich.
Für Jugendliche, weil die haben ja Pickel.
Ja.
Ne?
Ja. So lässt man sich davon. Doch auf die Lebensrealität.
Auf die Jugend einlassen. Ja, ich würde sagen, das ist noch eine 1, oder?
Auf jeden Fall.
Ein bisschen
Fall.
Glück, aber ja. Die 1 steht
da. Ihr seid schon sehr großzügig.
Ja, hey, wir wollen ja auch, dass du durchkommst und so.
Na, bisschen, ich übernehme das dann jetzt gleich.
Ich interessiere, dass du das bestehst.
Deine Lesekompetenz schätzen wir trotzdem hoch ein. Textverständniskompetenz.
Danke.
Wir haben noch so ungefähr 10 Minuten und würden ein bisschen auch jetzt zu deinem Schreiben und auch zum Thema Slam noch ein bisschen kommen. Und zwar hast du ja schon erwähnt, du nimmst es durch in der Schule, in deinem Unterricht Poetry Slam. Jein. Kopf. Also
Jein.
Auf welche Art und Weise oder was findest du daran sinnvoll im Unterricht zu nehmen? Was ist vielleicht auch ein bisschen die Gefahr?
Also ich mache es eigentlich gar nicht im Unterricht tatsächlich. Mhm. Höchstens als Literaturform, also neuere Arten, sich mit Literatur auseinanderzusetzen. Da kommt es dann auch mal vor und wird vielleicht mal besprochen. Ansonsten ist es dann mal, ich zeige das manchmal. Also so ein Text, von dem ich sage, das war jetzt ganz, also Sven Kamin, das Gedicht, weil das dahin passt. Wir hatten letztens zum Beispiel Sprache in politisch-gesellschaftlichen Zusammenhängen und dann haben wir auch über das Stadtbild und Friedrich Merz gesprochen und dann haben wir natürlich auch den Siegertext von den deutschsprachigen Meisterschaften in Chemnitz dann eben genommen. Es war gar nicht so leicht, den irgendwie so zu finden im Internet, dass ich den auch in der Schule zeigen kann. Also da zeige ich das dann, einfach um zu auch Schülern, Schülerinnen begreiflich zu machen, dass sich andere Menschen auch damit auseinandersetzen, dass man sich auch künstlerisch damit auseinandersetzen kann. Ansonsten habe ich, das ist mein persönliches Problem, das ist mein Struggle und mein Issue, dass ich halt sage, das ist eigentlich mein Hobby. Und in dem Moment, wo ich drüber spreche, irgendwie habe ich, ich habe panische Angst davor, dass das irgendwie so ein bisschen nach Flexen aussieht und das will ich halt auf gar keinen
Fall. Ja, ich mache das auch.
Ja. Ich mache es, ja genau. Ich habe das übrigens.
Ich habe einen Text mit.
Möchtet ihr den hören? Möchtet ihr? Nein.
Ich muss ihn nicht vortragen, aber wenn ihr nicht hören wollt, dann machen wir halt jetzt eine Ex, habe ich sonst gemacht.
Ja genau, und davor habe ich halt wirklich panische Angst. Deswegen mache ich es nicht. Wir haben ein paar Mal was mit Poetry Slam an der Schule angeleiert, dann habe ich aber schon immer geguckt, dass wir Menschen von außerhalb geholt haben. Also wir hatten an der Schule Michael Jakob, der was gemacht hat. Wir hatten Pauline Füg bei einer Lesung. Lukas Fasnacht war mal bei einer Lesung bei uns und so. Also das Maron Fuchs war da. Also dass man auch angedenk der Tatsache dessen, was wir vorhin schon gesagt haben, dass du als Lehrer natürlich immer verdächtig bist. Also das, was du vorschlägst, ist grundsätzlich verdächtig. Und das ist auch okay so. Aber weil mich Poetry Slam halt wirklich total total begeistert und ich das ein total schönes Ding finde, versuche ich das da aus dem Unterricht rauszuhalten, weil ich dann das Gefühl habe, ich schade Poetry Slam mehr, als ich ihm nutze. Gleichzeitig müsste man es vielleicht öfter machen. Ich war jetzt am Sonntag mit SchülerInnen in Fürth. Die haben einfach gesagt, sie würden dann, als wir dieses Stadtbild eben gesehen haben, und gesagt, was ist denn das? Und Poetry Slam, da wird man mal hingehen. Hab ich gesagt, gehen wir halt nach Fürth. Und haben uns dann dort in der Kofferfabrik getroffen, haben uns das angeguckt. Und die waren begeistert. Und dann war ich so super neidisch auf dieses Gefühl des ersten Kontakts mit Poetry Slam. Ich weiß noch, dass ich habe vor 15 Jahren angefangen und habe ich eben die ersten Slams live gesehen und ich konnte mich da am Sonntag dann ein bisschen zurückerinnern, wie schön es war eigentlich, diese Unmittelbarkeit, dann, dass du da reagieren kannst, dass das war irgendwie was Neues. Jetzt mache ich das seit 15 Jahren und wenn ich dann auftrete, vergisst man das manchmal, dass es eigentlich im Publikum was ganz anderes ist und vielleicht müssten wir das einfach öfter anbieten, außerhalb des
Vielleicht auch so besuchen mal, weil einfach mal andere Literatur mal bewerten dürfen. Als Schülerin wird man so viel bewertet, es ist so ein Abfuck und dann einfach mal im Publikum zu sitzen und irgendwelchen Leuten Noten zu geben. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt irgendwie auch zu plakativ gedacht, aber irgendwie, glaube ich, hätte ich das cool gefunden.
Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Ja. Ja, und es ist natürlich schwierig, dass also im Unterricht kann man natürlich, könntest du natürlich sagen, wir schreiben jetzt Texte, aber natürlich will es nicht jeder. Also ist auch nicht jeder dafür gemacht. Und es ist sowieso schwierig dann zu sagen, wir haben jetzt Unterricht, es ist 8.45 Uhr und bis 9.30 Uhr sind wir jetzt kreativ. Es ist Montag früh. Ja. Das ist eine der vielen Absurditäten, mit denen wir halt taglich zu kämpfen haben. Du möchtest es gerne, aber du weißt, es gibt halt einfach natürlich Grenzen, logischerweise.
Kannst du dir vorstellen oder hast du auch mal drüber nachgedacht, das als Wahlfach zu unterrichten? Das habe ich nämlich in meiner Schule gehabt und so bin ich auch zum Schreiben gekommen. Oder wolltest du das dann lieber, also wolltest du da Beruf und Hobby streng trennen?
Das wollte ich streng trennen. Ja. Ich meine, ich weiß ja, wer dein Wahlfachlehrer war.
Das wollte ich nicht machen. Also.
Nee, das wollte ich tatsächlich nicht machen. Und ich glaube, dass er das sehr, sehr gut kann, weil er es, glaube ich, auch sehr gut vermitteln kann, dass er wirklich völlig unprätentiös daran geht und mit Liebe für die Sache macht. Niklas Schmidt, kleiner Gruß. Ja, nee, also tatsächlich wollte ich das nicht. Einfach, um das für mich zu trennen. Und lieber hole ich dann Leute ins Haus und wir suchen irgendwie einen Topf, der die dann auch bezahlen kann. Da haben die auch noch was davon. Und ich kann dann bei so einem Schreibshop-Workshop auch mitmachen und noch Dinge lernen.
Aber wissen deine SchülerInnen, dass du Poetry Slammer bist?
Ich glaube schon. Also ich sage es grundsätzlich nicht, aber es spricht sich, glaube ich, auch rum. Wir hatten jetzt, bis Corona war unsere Lesebühne sehr aktiv, seitdem sind wir ein bisschen, aber da war es jetzt schon so, dass bei Lesebühnenauftritten sind immer so 10, 12 ehemalige SchülerInnen da. Ja, genau, so wie so ein Klassentreffen, die kommen dann vorbei. Schauen sich das mal an.
Ja. Du lässt jetzt keine Stehgreifaufgabe schreiben über diesen Podcast heute zum Beispiel, wenn es deine Kids
nicht anhören. Da denke ich noch drüber nach. Okay. Nee, das meine ich natürlich nicht.
Welche Klassiker wurden in der Folge Mikroperspektive?
Ich habe tatsächlich das auch nie irgendwie aktiv beworben. Ich kann mich erinnern, das erste Mal, als ich als SchülerInnen da waren bei so einem Poetry Slam, das war damals noch im Künstlerhaus in Nürnberg im K4 oben im großen Saal und da war ich noch nicht so lange im Geschäft und war ein bisschen aufgeregt und irgendwie hatte eine der SchülerInnen das im Internet gesehen und den Kurs, da war der halbe Kurs da und der Druck war enorm, kann ich dann sagen. Da war ich.
Du hast ihn im Stand gehalten.
Ich weiß nicht so genau. Also ich bin dann schon aufgetreten, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich mega aufgeregt war. Und dann kann man sich vielleicht dann auf fragen, wie sich dann eine Schülerin, ein Schüler beim Referat fühlt, wenn du dann vor der Klasse stehst.
Ja. Ich meine, du hast ja auch, also zumindest die Texte, die ich von dir kenne, sind ja auch thematisch relativ unverfänglich. Aber das frage ich mich jetzt tatsächlich, wenn du einfach gleichzeitig auch weißt, du bist immer als Lehrkraft auch mit deinem Namen bei Poetry Slams irgendwie zu finden oder so. Wie frei bist du darin, was du für Texte schreibst, wenn du weißt, es können immer auch SchülerInnen im Publikum sitzen? Gibt's so, dann hattest du schon mal das irgendwelche Themen, fühlst du dich nicht wohl, drüber zu schreiben oder irgendwas von dir preiszugeben oder so, weil du, keine Ahnung, weil du weißt, es könnte immer von KollegInnen, von SchülerInnen so gefunden werden.
Also, ja, nee, da habe ich eigentlich keine Angst. Ja. Tatsächlich bin ich ja auch nicht so wagemutig, was meine Texte angeht. Meine Themen sind ja eher, wie soll ich sagen, so Alltagsstories und ich erzähle dann auch Dinge über meine Familie, die natürlich gar nicht stimmen. Als meine Frau noch früher, mittlerweile schenkt sie sich das, aber als sie früher noch regelmäßig kam, so Poetry Slam, und dann hatte ich noch einen Text vorgetragen über irgendwas, was in unserer Familie passiert ist, und dann hat sie mir dann hinterher immer gesagt, da kommen immer Menschen und fragen mich, stimmt denn das? Ja, und dann gab es Geschichten von, keine Ahnung, dass wir jetzt in einer offenen Beziehung leben mit ihrer Kollegin, die zufällig zum Essen vorbeigekommen ist. Und also als würden wir jetzt zu dritt zu Hause leben, das würde ich auf der Bühne erzählen. Also ich habe, habe ich eigentlich keine Angst. Ja, ich habe auch keine Angst, in meinen Texten irgendwann mal zu sagen, dass das, was Markus Söder da macht, Quatsch ist, dass das Wurstessen eine mittelmäßig ansprechende Idee ist. Also solche Dinge, da habe ich jetzt keine große Angst, nee. Ja, und auch Text, also die Themen, über die ich schreibe, sind, glaube ich, auch noch jugendkompatibel weitgehend.
Ja. Ich finde es auch lustig, ich muss ehrlich sagen, man muss eigentlich ein bisschen, müssen wir uns noch Mühe geben, Slam-Publikum zu erziehen, weil die haben nicht verstanden, dass bei Slam diese Regel nicht aufhört, dass AutorIn nicht gleich lyrisches Ich ist. Das checken die einfach nicht. Sobald ein Text in Ich-Form geschrieben ist, denken die, das ist 1:1 einem passiert.
Ja, das stimmt. Da war natürlich sehr hilfreich Marc-Uwe Kling, der alle seine Texte dann in der Ich-Form schreibt, wenn er mit dem Känguru spricht, aber dann doch die Leute vielleicht begreifen, dass sprechende Kängurus extrem rar sind.
Ich dachte wirklich, spätestens da hätte man es, aber nee, also.
genau. Aber das muss man dann halt irgendwann vielleicht mal trennen oder eben.
Aber hast du also umgekehrt vielleicht auch das Gefühl beim Schreiben, dass du so ein bisschen deinen Bildungsauftrag fortsetzen willst? Also hast du da auch immer so ein bisschen eine Lehrerrolle in deinen Auftritten oder machst du dir überhaupt keine Gedanken und schreibst einfach, was dir durch den Kopf geht? Oder hast du auch den Anspruch so, ich möchte jetzt hier auch ein bisschen bilden oder?
Nee, also bilden möchte ich nicht. Aber ich habe tatsächlich einen Text geschrieben, wo ich gedacht habe, haben die Bürgschaft in der Schule gelesen, habe halt auch gemerkt, und da habe ich gedacht, jetzt schreibst du den mal selber in Jugendsprache und kürzt es und dann habe ich halt so einen Text über die Bürgschaft und du hast dann die Bürgschaft reloaded und das war jetzt, glaube ich, der Einzige, der mir da einfällt in der Beziehung. Ansonsten, nee, also dann denke ich, Bildungsauftrag mache ich früh und abends habe ich Spaß, würde ich sagen.
Wir stellen unseren Gästen am Ende immer eine Abschlussfrage, dir würde ich aber gerne zwei Abschlussfragen stellen und zwar zum einen: Was macht für dich ein gutes Buch aus?
Dass ich drüber nachdenke, wenn ich es aus der Hand gelegt habe. Oder dass ich noch drin bin. Und dass ich es auch gern wieder in die Hand nehme. Ich lese jetzt gerade im Moment, es passt ganz gut, ich glaube zum dritten oder vierten Mal in meinem Leben den Graf von Monte Cristo. Ich bin ein großer Fan von Alexandre Dumas. Jetzt kannst du sagen, okay, der ein großer Erzähler seiner Zeit. Aber erzählen kann er halt. Der kann dich in die Geschichte reinnehmen. Und ich habe es gern, dass mir Menschen Geschichten erzählen. Geschichten, in die ich eintauchen kann. Die mich dann auch begleiten abends oder in der S-Bahn oder sonst wo. Das ist für mich ein gutes Buch. Und dann ist es auch ein bisschen egal, ob es höchsten Ansprüchen der Jury vom Büchnerpreis genügt oder nicht. Sondern Hauptsache es ist was dich abholt. Das ist für mich ein gutes Buch.
Ja. Ich würde vor unserer Abschlussfrage auch noch eine Frage mit einwerfen. Und zwar, hast du auch eine Lieblingsschullektüre oder vielleicht anders gesagt, wenn junge Menschen so, also klar, man kann sich verallgemeinern, aber vielleicht du als Thomas Schmidt, wenn du auch als junger Mensch ein Buch nur hättest lesen dürfen im Nachhinein, welches hättest du dir selbst deinem jugendlichen Ich empfohlen oder würdest du jungen Menschen ans Herz legen, eine Schullektüre, ein Jugendbuch, irgendwas?
Oh, das ist eine super schwere Frage. Also ich glaube auch, dass mein jugendliches Ich ziemlich doof war. Also ich weiß gar nicht, ob ich mich so mit mir unterhalten möchte, also so retrospektiv betrachtet. Ich glaube nicht, dass mein jugendliches Ich den gleichen Literaturgeschmack hat wie ich jetzt. Ja, ich weiß nicht, es gibt so viele Sachen, die wirklich cool sind, die gut sind. Ich würde einfach dazu raten, junge Menschen, geht einfach mal in die Buchhandlung. Geht da rein und schaut euch die Bücher an. Und dann gibt es Cover. Also so gehe ich in Buchhandlung. Ich gehe da rein und dann schaue ich und dann spricht mich natürlich Cover an. Und dann gucke ich mal und dann steht da, auf dem nächsten steht Empfehlung der Buchhändlerin oder des Buchhändlers. Dann gehe ich da mal hin und schaue. Ja. Also ich glaube, da muss jeder so sein Buch finden. Ich weiß, dass ich damals dann irgendwann, als ich aus der Schule dann gerade draußen war, das war halt die Zeit, mein Gott, mit 18, 19, 20, da liest der Hermann Hesse und findet es gut, würde ich jetzt aber heute vielleicht nicht mehr so empfehlen. Also wenn du bis 22 Hesse nicht gelesen hast, lass es sein, das ist so, das ist irgendwie so blauäugig.
Kriegt einen dann nicht
so
mehr.
Nee, ich glaube, das tatsächlich, außer, keine Ahnung, Narzisst und Goldmund habe ich später nochmal gelesen, das ging noch, aber alles andere schwierig. Ja, ich weiß nicht, es ist wirklich eine sehr schwere Frage, ich habe keine Antwort, aber ich würde immer nur sagen, finde dein Buch und versuch's zu finden vor allem.
Das ist nein, ich weiß, was du meinst, ich finde auch, man sollte das nicht so pauschal vielleicht auch bewerten oder irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es auch mal süß, weil ich arbeite in einer Buchhandlung und ich habe reihenweise dann so Fünftklässler, die kommen so, Entschuldigung, haben Sie Naruto, so ein Manga und dann bin ich mir so, nee, aber ich bestell's dir, lies halt, worauf du Bock hast, solange du dich irgendwie von Geschichten mitreißen lässt und dich irgendwie darauf einlässt, dass dir, dass du einen Text, dich den Text widmest und keine Ahnung, sei es mit viel oder wenig Bild.
Wir haben mit Freunden zusammen im Urlaub auch das bei Regentagen manchmal gespielt, stell deine Top 10, deine 10 Lieblingsfilme und bei Büchern war das so, dass da kannst du einen Tag verbringen, weil du machst dann 10 Bücher und dann fällt dir das 11. und sagst, oh, was nehme ich da mal da raus, das muss da rein und das ist wirklich extrem schwierig und ich weiß nicht, was ich jungen Menschen empfehlen würde, wenn jemand irgendwas, wirklich ein Buch, von dem mir mein Buchhändler gesagt hat, er empfiehlt es niemandem, weil sonst die Menschen vielleicht einen schlechten Eindruck von ihm haben, ist aber Richard Flanagan, das Buch der Fische, ist ein Buch, das ich, also ist für mich, glaube ich, das perfekte Buch, für mich jetzt. Ob mir es damals gefallen hätte, ich weiß es nicht. Gulds Buch der Fische heißt es genau so.
Das waren jetzt zwei schöne Antworten. Wir haben jetzt unsere letzte Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Vielleicht ist sie ein bisschen leichter, aber ich glaube nicht. Und zwar, was ist für dich ein guter Poetry Slam Text?
Das ist auch gut. Ja, und das wissen wir ja alle drei, dass es immer davon abhängt, was vorher war, tatsächlich. Mhm. Also ein lustiger Text wird auf einmal lustiger, wenn vorher zwei ernste Texte waren. Und ein ernster Text bringt dich mehr zum Nachdenken, wenn du zweimal nur ein bisschen vor dich hingelacht hast. Also, aber allgemein auf den Text bezogen, würde ich sagen, ist auch sowohl lustig als auch ernsthaft etwas, was dich, glaube ich, also ein lustiger Text ist ein guter Poetry Slam Text, wenn er dich zum Lachen bringt und wenn das ist sein Job. Und wenn er das macht und wenn du dich wirklich unterhalten fühlst und am Ende des Textes sagst, oh, schade, das vorbei ist, ich hätte noch zwei, dreimal gelacht, dann war er gut. Und beim ernsten Text ist es, glaube ich, einfacher zu beantworten, finde ich, und gleichzeitig schwieriger. Mhm. Der muss was mit mir machen, der muss ja irgendwas auslösen. Und es kann irgendwie ein Unwohlsein sein. Das ist jetzt nicht so angenehm als Gefühl, aber dann hat er doch was gemacht. Oder es ist halt irgendwie Gänsehaut oder so ein Moment, wo du selber schluckst. Dann ist es, glaube ich, ein guter Text. Und zwar immer, wenn du dann nach 5 Minuten sagst, ach schade, wäre doch schön gewesen.
Wäre doch schön gewesen. Und es war schön gewesen mit dir, Thomas Schmidt. Vielen Dank, dass du da warst. Jetzt geht's ab in die Schule. Freust du dich?
Ja, tatsächlich. Ja, also ist heute ein schöner Tag.
Ja, und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und freuen uns auch auf das nächste Mal. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Eine Stunde, ein Text, ein Thema. Mikroperspektive. Der Poetry Slam Talk auf Maxneo.